Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
«20'000 Kubikmeter Erden und Gröll. In Niederurne im Kanton Glarus hat es einen grossen Erdrutsch gegeben. Die Gemeinde Glarus Nord hat verschiedene Sofortmassnahmen eingeleitet. Denn die Bündner Bergbahnen haben heute das Fazit vor Wintersaison gezogen.
Viel zu milde Temperaturen, Wetterkapriolen und zur Krönung an Ostern noch Föhnsturm bei uns und Schneefälle im Süden.
Wettermässig war die Wintersaison zweiteilt. Der Präsident der Bündner Bergbahnen ist aber zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Und kleine Klassen, die Aufzüge in der Schule machen und eine Betreuung über Mittag. In der Schweiz und auch in Graubünden gibt es immer mehr neue Privatschulen. Wir haben bei zwei Familien in der Region nachgefragt, warum sie ihre Kinder in so eine Schule schicken. Das und mehr unsere Themen heute. Am Mikrofon Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Die Berge im Glarnerland hören nicht auf, sich zu bewegen. Nach der Erdrutsch in Schwanden ist jetzt Niederurne betroffen. Ein Haufen Erden und Gröll sind dort das Tal durchab. Verletzt worden ist dabei niemand. Unter anderem ist aber die Ehlistrasse oberhalb vom Dorf gerade ein paar Meter abgesackt. Was genau passiert ist und wie die Gemeinde jetzt reagiert, im Beitrag von Manuela Mäuli.
Die Niederurner Gemeinde Glarus Nord hat einen Erdrutsch gegeben. Fast 20'000 Kubikmeter Material haben sich gelöst. Zum Vergleich, beim ersten grossen Erdrutsch Schwanden letzten August sind etwa 30'000 Kubikmeter ins Tal ab. Der Rutsch ist aber nicht etwa über Nacht passiert, wie der Andreas Scherer sagt. Er ist Bereichsleiter Wald und Natur gefahren bei der Gemeinde Glarus Nord.
Wir haben eigentlich schon länger gemerkt, oben bei der Strasse, dass sie immer leichtere Setzungen drin hat. Und wir schätzen, etwa so vor 3-4 Wochen ist es gewesen, wo dann die grössere Rutschung angefangen hat. Ist wahrscheinlich über einen Zeitraum von mehreren Tagen so passiert, bis dann wirklich das, sage ich jetzt einmal so, wie es jetzt da ist, bis zum Endzustand gekommen ist.
Momentan ist der Hang wieder stabil. Betroffen vom Rutsch ist auch ein kurzer Abschnitt vor der Ehlistrasse, der fast 3 Meter abgerutscht ist. Die Gemeinde hat darum sofort Massnahmen eingeleitet.
Die Strassenböschung und das Strassenprofil, das haben wir jetzt stabilisiert, dass sie dann auch den Benutzer jetzt wieder zur Verfügung steht. Was wir auch gemacht haben, ist der Holzschlag. Wir haben die ganze Fläche jetzt einmal die Bäume gefällt. Der Grund dafür ist, dass wenn das Material abrutschen würde, aber nicht Bach, dass nicht die Bäume mit dem Material runtergehen und unten den Abfluss dann versperren.
Passiert ist das Ganze in einem bekannten Rutschgebiet. In den letzten Jahren hat sich dort schon ein paar Mal Material gelöst. Der letzte grosse Rutsch ist aber schon über 10 Jahre her.
Es ist natürlich immer eine Überraschung, oder, in welchem Ausmaß das jetzt einmal so ein bisschen grösseres Ereignis passiert. Aber überrascht, dass in diesem Gebiet wieder einmal ein Ereignis gibt, sind wir eigentlich nicht. Wir haben können oder müssen davon ausgehen, dass da immer wieder etwas passiert.
Mit 20'000 Kubikmeter Material ist der Rutsch zwar gross, vergleichbar mit dem zu Schwanden, sei es aber nicht, sagt Andreas Scherer, auch wenn es gewisse Parallelen gibt.
Es ist ein Rutsch, es ist eine Strasse, die hier auch beeinträchtigt ist. Wo sicher ein Unterschied ist jetzt zu Schwanden, ist das Potenzial. Oder? Also momentan haben wir nicht wie Schwanden direkt unten Siedlungsgebiet, Wohngebiet, Gewerbegebiet. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier unten einen Bach. Also ja, sicher nicht das gleiche Gefahrenpotenzial direkt unter dem Rutsch wie in Schwanden.
Ob noch mehr Material runterkäme, ist sehr schwierig zu sagen. Das ist auch nicht zuletzt wetterabhängig. Passiert ist der Rutsch nämlich wegen viel Wasser im Boden. Um die Situation einordnen, gäbe es darum geologische Abklärungen. Dazu hat die Landgemeinde im Gebiet Messpunkte zu machen, das um den Rutsch per GPS zu überwachen.
Das Niederurner Däli ist mit dem Auto immer noch erreichbar, das aber nur für Leute mit einer Bewilligung. Es ist seit Jahrzehnten eine Tradition, wenn sich die Bündner Regierung amix immer am ersten Dienstag vom Monat mit den Medienleuten trifft. So auch heute im Grossratsgebäude im Medienzentrum in Chur. Dabei war für RSO der Martin de Platzes.
Und weil die fünfköpfige Kantonsregierung heute nicht über Neues hat wollen oder können informieren, ist es halt mehr gewesen, um zu gewissen Themen Auskunft zu kriegen. Ein Thema sind Grossraubtiere. Schliesslich ist seit wenigen Tagen wieder ein Bär im Kanton unterwegs. Ein anderes Thema ist das Wasserkraftprojekt Klaus, ein wirklich grosses Werk von nationaler Bedeutung. Und dann wollte ich auch Auskunft kriegen über Geld. Es geht um viel Geld, wo nach Graubünden könnte fliessen, im Konjunktiv geredet. Denn es gilt bei dem Stutz die Redensart, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und jetzt zum Bär. Im Unterengadin ist letzten Donnerstag auf dem Ofenpass ein Bär in eine Fotofalle reingetappt. Bären in Graubünden, das überrascht nicht wirklich. Seit bald 20 Jahren werden in Graubünden immer wieder einzelne Bären beobachtet. Geblieben aber ist bis jetzt keiner. Der jüngste Nachweis ist der erste seit bald 2 Jahren. Dass jetzt wieder einer im Unterengadin rum ist, überrascht auch die Regierungsrätin Carmelia Meissen nicht.
Wir wissen, dass auf der italienischen Seite eine sehr grosse Bärenpopulation hat. Wir werden jetzt die Situation dort sicher sehr genau beobachten.
Der Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei hat verlauten lassen, dass die Bauern, Bäuerinnen und auch die Imker in der Region gewarnt. Wie geht so eine Warnung vonstatten?
Die Landwirte und Imker in der Region haben per SMS einen Hinweis gekriegt, dass sie mit Bärenpräsenz rechnen müssen.
Sind Sie angesprochen im Trentino? Dort ist die Population der Bären gross. Man rechnet mit etwa 100 Bären, die dort leben. 2023 ist dort ein Jogger von einem Bären getötet worden. Den Februar konnte man vernehmen, dass im Trentino ein Förster einen Bären geschossen hat, weil der mehrmals gefährlich nahe den Menschen gekommen ist. Wie beurteilen Sie die Situation, die Gefahr für Menschen?
Es ist so, der Bär kann eine Gefahr werden für die Menschen. Wir haben als Grundlage dazu ein entsprechendes Konzept und werden auch danach handeln, wenn wir sehen, dass sich der Bär entsprechend gefährlich Menschen in eine problematische Nähe kommt.
So die Carmelia Meissen. Und weil die Regierungsrätin auch Bündner Energiedirektorin ist, wollte ich doch auch noch von ihr wissen, wie es denn mit dem Projekt vom grossen Wasserkraftwerk Klaus zwischen Küblis und dem Rhein steht. Schon seit Jahren geistert das Projekt immer wieder durch die Medien. Die involvierten Gemeinden in Prättigau haben die Konzessionen schon lange erteilt. Fehlen dort aber noch immer Bewilligung vom Kanton. Der Direktor vom Bündner Energiekonzern Repower, der Roland Leuenberger, hat vor kurzem gesagt, er rechne noch in dem Jahr mit der Bewilligung. Und die Chancen, dass die Bewilligung auch das Jahr kommt, die sind laut der Regierungsrätin Carmelia Meissen gross.
Im Moment sind noch die Abschlussarbeiten im Gang, um den Beschluss der Regierung zu unterbreiten. Und das wird tatsächlich im Verlauf dieses Jahres passieren.
Gerade von den Bündner Bundespolitikern stösst das Projekt Klaus Wasserkraftwerk auf positives Echo. Ich gehe mal davon aus, auch bei der Bündner Regierung.
Das ist so. Das ist ein Werk, das einen substanziellen Beitrag zum Zubau von Wasserkraft leistet dort. Gleichzeitig in der Region auch ein ökologisches Problem im Gewässer lösen dort, nämlich mit Schwall und Sunk. Darum begrüßen wir das Projekt.
Bündner Energiedirektorin Carmelia Meissen zum Projekt Klaus, ein Projekt von nationaler Bedeutung. Kostenpunkt für das neue Wasserkraftwerk Klaus etwa 400 Millionen Franken. Und um viel Geld geht es auch jetzt. Viele Jahre haben die Kantone dank der Gewinn von der Schweizerischen Nationalbank sehr viel Geld von der Nationalbank kriegt. Nach der Riesenverlust 2022, ein Rekordminus von rund 130 Milliarden Franken, ist es fertig gewesen mit den Gewinnausschüttungen an die Kantone. Jetzt aber hat die Nationalbank wieder positiv aufhorchen lassen. Sie hat in dem Jahr, Januar bis März, einen Gewinn von fast 59 Milliarden Franken gemacht. Damit die Nationalbank eine Minimalausschüttung überhaupt machen kann, muss sie im 2024 einen Gewinn von mindestens 65 Milliarden Franken machen. Vor dem Hintergrund, dass der erste Quartalsgewinn im 2024 nicht weit weg ist von den 65 Milliarden Franken, habe ich mit dem Regierungsrat Martin Bühler über den möglichen Geldsägen von der Nationalbank kurz geredet. Herr Finanzdirektor, die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Trotzdem, schätzen Sie die Chancen ein, dass etwas kommt von der Schweizerischen Nationalbank?
Es sind mir zwei Sachen wichtig, da zu sagen. Das eine ist natürlich, ist das erfreulich, wenn das Quartalsresultat so gut ist. Freut mich für die Nationalbank, freut mich für die Schweiz. Ob es was gibt oder nicht Ende Jahr, das sehen wir dann. Da mag ich überhaupt nicht jetzt irgendwo viel zu früh etwas dazu sagen. Entscheidend ist unsere Haltung auch gegenüber diesen Ausschüttungen. Wir sind sehr froh und dankbar, wenn es zu diesen Ausschüttungen kommt. Wichtig ist aber, dass die Nationalbank ihre Arbeit machen kann. Und das ist als Hauptauftrag für die Währungsstabilität zu sorgen. Das ist für unsere Wirtschaft sehr wichtig. Das tut es. Wenn es gleichzeitig noch Ausschüttungen gibt für die Kantone, dann sind wir natürlich dankbar.
Und der Kanton bleibt auf der vorsichtigen Seite budgetiert, eine mögliche Ausschüttung auch nicht?
Ja, wir haben in den letzten Jahren halbig budgetiert. Wir haben jetzt die Erfahrungen gemacht. Wir haben den Ausblick gehabt. Wir haben die Situation bei der Ausschüttungsreserve gesehen. Und entsprechend dieser Situation haben wir budgetiert. Wenn es jetzt anders kommt, auf die gute Seite, dann sind wir natürlich dankbar.
So der Bündner Finanzdirektor Martin Bühler. Mit oder ohne die Gewinnausschüttung der Nationalbank rechnet der Kanton Graubünden im 2024 mit einem Plus in der Haushaltskasse von 40 bis 50 Millionen Franken.
Berichtet hat der Martin De Platzes. Der Winter ist endgültig vorbei und mit dem auch die Saison vom Wintersport. Trotz der Wetterschwankungen, das Fazit sieht gut aus. Charlotte Kösling und Manuela Mäuli berichten.
Die Wintersaison hat dank dem Schnee für die Bergbahnen sehr positiv angefangen. Im Vergleich zum Vorjahr sind knapp 7% mehr Gäste da. Der Martin Hug, Präsident der Bündner Bergbahnen, redet von einer glückten Saison.
Gerade im Dezember, wo der Naturschnee gekommen ist, wo man technisch beschneien konnte, war das wirklich eine super Voraussetzung für einen guten Start. Bis im Februar haben sich die Zahlen eigentlich fast auf einem sehr guten Jahr 2021-2022 bewegt. Und was dann nachher in der zweiten Hälfte passiert ist, haben wir alle mitbekommen. Viel zu milde Temperaturen, Wetterkapriolen und zur Krönung an Ostern noch Föhnsturm bei uns und Schneefälle im Süden.
Trotz dem schlechten Wetter gegen den Schluss, der Martin Hug ist zufrieden mit der Saison. Ein Grund für die Verbesserung zum Vorjahr sei der frühe Schnee gewesen.
Es gibt zum Teil regionale Unterschiede zum Vorjahr. Und die Vorjahresvergleiche, die sind immer so zu würdigen, dass man schauen muss, wie viel Schnee hat welche Region im Vorjahr hatte. Weil die Unterschiede sind hauptsächlich eigentlich da drin zu liegen, dass in den Vorjahr kleinere oder mittlere Skigebiete halt später den Naturschnee bekommen haben und durch das können vielleicht mehr zulegen jetzt in diesem Jahr.
Aber nicht nur bei den Bergbahnen, sondern auch bei den Hotels im Kanton ist die Wintersaison gut gelaufen. Von Januar bis März hat es in den Bündner Hotels über 6% mehr Übernachtungen gegeben. Im März allein ist die Anzahl Logiernächte im Vergleich zum letzten Jahr sogar um mehr als 12% gestiegen. Zu viel sagt das nicht, sagt der Gianretto Meiler, Hotelier in Flims.
Da gibt es sicher noch Luft gegen oben. Und bei den Logiernächten muss man natürlich sagen, dass die Aufenthaltsdauer die ist merklich zurückgegangen. Der Gast heute geht im Jahr 4-5 Mal in die Ferien, dafür einfach kürzer.
Statt 1-2 Wochen bleiben die Gäste nur noch 3-3,5 Tage. Im Gegensatz zu den Bergbahnen, wo über 90% der Gäste im Winter den Berg aufbringen, macht die Hotellerie aber auch immer einen grösseren Teil des Umsatzes im Sommer.
Seit ein paar Jahren verliert unsere Region Flims-Lags vermehrt auf den Sommer hinschaffen mit Werbung. Also es wird viel mehr gepusht, der Sommer in dem Sinn. Und das merken wir ganz, ganz stark. Wir sind viel, viel stärker geworden im Sommer. Und in dem Sinn machen wir im Sommer jetzt bald einmal gleich viel Umsatz wie im Winter.
Weil der Sommer immer wichtiger wird, richten nicht nur die Hoteliers, sondern auch die Bergbahnen das Angebot immer mehr auf die Saison aus.
Einen Ausblick auf den Sommer zu machen, das ist aber eher schwierig. Der ist nämlich immer abhängig von diesen drei Ws. Der Wirtschaft, der Währungssituation in anderen Ländern und natürlich vom Wetter. Auf das neue Schuljahr eröffnen in Graubünden zwei neue Privatschulen. Und auch im Rest der Schweiz gibt es immer mehr Privatschulen. Warum Eltern ihre Kinder auf so eine Schule schicken, das hören wir im zweiten Beitrag von unserer Wochenserie von Charlotte Kösling und Jasmin Schneider.
Privatschulen werden häufig von Leuten gegründet, die nicht zufrieden sind mit dem Unterricht an der Volksschule. Sie wollen den Schülerinnen und Schülern das Wissen auf eine andere Art beibringen oder ihnen ein anderes Lernumfeld bieten. In der neuen Tagesschule in Chur werden die Kinder den ganzen Tag betreut, also auch über den Mittag. Das war Men Foppa wichtig. Sein Sohn wird voraussichtlich ab nächsten Schuljahr in die neue Tagesschule gehen.
Dass die Betreuung während dem ganzen Tag stattfinden kann, ist uns ein grosses Anliegen, dass man am Abend eben kann auch das Familienleben geniessen kann, dass eben auch Aufgaben gemacht sein können, wie es jetzt die Schule, die neue Tagesschule Chur auch bieten.
Weil er und seine Frau beide berufstätig sind, ist es ihnen wichtig gewesen, dass ihr Sohn auch über den Mittag betreut wird. Außerdem haben sie aus ihrem Umfeld sehr viel Positives über die Schule gehört.
Wir wissen von dieser Schule, dass sie ja aktiv auch die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit bei den Jugendlichen fördern kann. Das eben auch mittels einem Einsatz von einem Lernjournal. Mit dem Ziel natürlich von der Selbstständigkeit, aber auch sich selber kennenzulernen.
Die neue Tagesschule Chur achtet darauf, dass mit möglichst kleinen Klassen individuell auf jedes Kind eingegangen werden kann. Das war auch der Katja Frey wichtig gewesen. Ihre Tochter, die Enya, ist 16 und geht seit dem Januar in die neue Tagesschule Chur. Das, weil die Enya sich nach einem schweren Schicksalsschlag in der Volksschule nicht mehr wohlgefühlt hätte. Seit dem Schulwechsel ging es ihr besser.
Ich glaube, sie gehen einfach noch mehr auf die Schüler ein und eben auf die Eltern natürlich auch, aber primär sage ich jetzt auf die Schüler. Und ich habe jetzt das Gefühl, man nimmt sie ernster. Also wenn sie etwas haben, redet man mit ihnen. Fühlst du dich verstandener?
Das sagt auch die Tochter Enya. Privatschulen sind nie ein Thema für sie. Aber nach dem Schicksalsschlag haben sie sich informiert und nach der Besichtigung war für die Enya klar, sie will wechseln.
Es ist einfach auch viel leichter für mich am Morgen. Ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen Freude habe, auch zum Lernen und so weiter. Und dass es so viel leichter ist, jetzt auch einfach ja, wieder aufstehen und dann einfach in die Schule gehen. Es ist so nicht mehr so eine Belastung für mich.
Was die Enya neben engen Kontakt besonders schätzt, ist, dass sie ihre Hausaufgaben direkt in der Schule machen kann. Heisst, wenn sie dann am 5 Uhr heimkommt, muss sie nichts mehr für die Schule machen.
Katja Frey und ihre Tochter die fühlen sich an der neuen Tagesschule in Chur auf jeden Fall besser verstanden. Und im dritten Teil von der Wochenserie über Privatschulen Mooren, da geht es dann um die Frage, wie sich Familien so eine Schule können leisten können. Auf einen Tag genau heute in einem Monat wird die Bündner Sportlerin oder der Bündner Sportler vom Jahr gewählt. Eine der Nominierten ist die Unihockey-Goalie Lara Heini. An welchem Weltrekord sie dabei war, was für einen außergewöhnlichen Arbeitsweg sie hat und warum sie sich besonders über die Nomination freut, das weiss der Ruud Schmenzi.
Lara Heini spielt seit mittlerweile 6 Jahren in der höchsten schwedischen Unihockey-Liga. Letztes Jahr hat sie mit dem Göpsig ihren ersten grossen Titel im höheren Norden oben geholt. Auf den Meistertitel muss die 29-jährige Bündnerin aber immer noch warten. Auch in diesem Jahr hat es wieder nicht damit klappen. Das sei schon frustrierend, weil aus ihrer Zeit in der Schweiz bei Piranha Chur sei sie sich schon anders gewöhnt, sagt Lara Heini.
Wir haben mit Junioren seit glaube ich, irgendwie 8 Jahren nacheinander den Meistertitel gewonnen. Und habe auch immer gewonnen. Und ja, jetzt muss ich die Erfahrung machen, wie es ist, um immer als Verlierer vom Feld gehen. Und es ist schon nicht besser, das kann ich schon sagen.
Im Superfinal der höchsten Frauen-Unihockey-Liga hat Lara Heini mit ihrem Team mit 3-6 verloren. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn sie bei dem Weltrekordspiel gerade auch den Meistertitel gewonnen hätte. Der schwedische Superfinal war in diesem Jahr in einem Fußballstadion. Bei den Männern und den Frauen hat es einen Zuschauerrekord gegeben.
Vor 15.700 sind es, glaube ich, können spielen, ist natürlich schon etwas Spezielles. Wir im Unihockey haben ja meistens nicht so viele Zuschauer. Und es ist schon lässig, um an so einem Tag dabei sein und auch merken, okay, es geht vorwärts mit unserem Sport.
Dass es aber auch so viele Leute im Stadion gehabt hat, hat sie überhaupt nicht gemerkt. Weil halt anders als in einer Halle sind Zuschauerinnen und Zuschauer sehr weit weg vom Spielfeld gehockt. Lara Heini kann sich aber die Schweden nicht nur auf das Unihockey konzentrieren, sie arbeiten nebendran auch noch. Darum ist auch ihr Tagesablauf sehr durchgetaktet.
Ich stehe am Morgen etwa um 5:45 auf und gehe dann mit dem Velo arbeiten und mit der Fähre. Das ist das Beste daran. Wer kann sagen, dass man mit dem Schiff arbeiten. Ich genieße jeden Morgen.
Vom 7. bis etwa um 4:06 am Arbeiten. Danach gehe ich für knapp 2 Stunden ins Training. Wenn sie dann am Abend um die 7 Uhr heimkommen, käme es schon immer wieder vor, dass sie am Computer noch ein klein arbeiten müssen. Dass sie als Bündner Sportlerin vom Jahr nominiert worden sei, bedeutet ihr schon viel, sagt Lara Heini.
Was man überhaupt an mich gedacht hat, weil ich jetzt nicht unbedingt viel daheim bin und irgendwo eben zu Kurs spiele. Das bedeutet mir sehr viel, dass man mich nominiert hat. Und natürlich auch ein Teil von dieser Liste zu sein als Bündner Sportlerin vom Jahr, das macht mich schon stolz.
Die Nomination bedeutet ihr auch darum viel, weil sie als Unihockey-Profis jeden Tag den Spagat zwischen Spitzensport und Arbeiten müssen meistern.
Neben der Lara Heini sind auch die Alina Gantenbein, Ginia Galluri, Mara Morell, der Stefan Rogentin und der Valerio Grund nominiert. Und abstimmen, das kann man auf südostschweiz.ch. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen finden Sie die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.